Wenn in einer Gesellschaft alle tätowiert sind, müsste sich sogar Los tätowieren lassen, um nicht in Widerspruch mit seinem Auffälligkeitsverbot zu geraten. Auch Kant, der den Puderstaubperücken seiner Zeit eigentlich den friderizianischen Zopf vorzog, hielt es für vernünftig, nicht zu sehr aufzufallen. In der Mode sein ist eine Sache des Geschmacks. Der außer der Mode einem vorigen Gebrauch anhängt, heißt altväterisch. Der gar einen Wert darin setzt, außer der Mode zu sein, ist ein Sonderling. Besser ist es aber doch immer, ein Narr in der Mode, als ein Narr außer der Mode zu sein. Es scheint in der Mode zuzugehen wie in der berlinischen Freiheit unter König Friedrich, die Kant in seiner Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, so charakterisierte. Resoniert, so viel ihr wollt, aber gehorcht. Der Aufklärer Christian Garve, zunächst Gegner, dann Anhänger Kants, erklärte 1792 in seiner Schrift Über die Moden, wenn wir am schönen Geschmack finden und die Formen der Dinge auf uns einen Eindruck machen, dessen wir uns bewusst sind und in dessen Feinheit oder Richtigkeit wir eine Ehre setzen, so ist es eine natürliche Folge, dass wir über diese Formen nachdenken und unseren Geschmack zu einem Gegenstande der verständigen Beurteilung und des Raisonnements machen. Sobald man aber über das Schöne und Hässliche in Dingen, die keiner absoluten Regel der Schönheit fähig sind, resoniert und diese Beurteilung oft erneuert, so entstehen vielerlei Aussichten, so zeigen sich mannigfaltige Gesichtspunkte. Und durch diese wird die Vorstellung vom Schönen, anstatt fixiert zu werden, schwankend. Möglicherweise ähneln sich in diesem Punkt Mode und Meinung. Je mehr man nachdenkt, desto unsicherer wird man. Der Meinungsstärke entspricht nicht selten eine gewisse Kenntnisschwäche. Und diejenigen, die nach der Mode gehen, weil es sich so gehört, sind stets auf der richtigen, wir sagen passenden Seite. Sie haben Geschmack nicht nötig. Wenn das Spiel der Nachahmung fixiert wird, lehrt Kant in der Anthropologie, so wird diese zum Gebrauch, wobei dann auf den Geschmack gar nicht mehr gesehen wird. Allerdings lebt die Mode insgesamt davon, dass jede einzelne von ihnen stirbt. Wenn sie von oben nach unten abgesunken ist, wenn sie sich von den wenigen Geschmackserneuerern über alle Geschmacksneulinge ausgebreitet hat, werden Garderoben und Gewohnheiten abgesetzt, um die eigene Individualität von Masse und Mehrheit abzusetzen. Mit diesem Differenzgewinn hat sich der französische Soziologe Pierre Bourdieu in einer Studie beschäftigt, deren Titel nicht ohne Grund an einen von Kant erinnert. Die feinen Unterschiede, Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Die Geschmacksvorstellung, eine typisch bürgerliche deshalb, weil sie absolute Freiheit der Wahl unterstellt, ist derart eng mit der Vorstellung der Freiheit verknüpft, dass sich nur schwer die Paradoxa des Notwendigkeitsgeschmacks begrifflich fassen lassen. Dieser Notwendigkeitsgeschmack, den die Unterschichten wählen, weil sie ihn Bourdieu zufolge wählen müssen, entspricht dem, was Kant den barbarischen Geschmack nennt, den der tätowierten Wilden etwa. Die Geschmacksvorlieben der Unterschicht werden von denjenigen, die von oben herab über sie sprechen, aus dem sozialen Ursachengeflecht herausgelöst und naturalisiert, also zu einer wesenhaften Eigenschaft derjenigen erklärt, die diesen Neigungen unterworfen sind. Mit der Gegenüberstellung von natürlichem und freiem oder freiwilligem Geschmack ist ein spezifisches Verhältnis eingeführt. Das zwischen Körper und Seele, ein Verhältnis zwischen denjenigen, die bloße Natur sind, und den anderen, die in ihrem Vermögen, die eigene biologische Natur zu beherrschen, ihren legitimen Anspruch auf Beherrschung der gesellschaftlichen Natur bekräftigen. Es gilt als vollkommen natürlich, dass der Bauarbeiter Bier trinkt und der Bauingenieur gepflegten Rotwein, dass die Verkäuferin Torte aus der Tiefkühltruhe im Supermarkt holt und die Verkaufsleiterin aus der gerade angesagten Patisserie, dass die Kinder des Bauarbeiters und der Verkäuferin übergewichtig und unterbegabt sind und diejenigen des Bauingenieurs und der Verkaufsleiterin schlank und hochbegabt. Der Mensch ist, was er ist, um es mit Ludwig Feuerbach zu sagen. Am Geschmack der Leute erkennt man, aus welchem Stall sie kommen. Das abzuleugnen oder zu übersehen mag im persönlichen Umgang höflich sein, bei der soziologischen Analyse ist es irreführend. Trifft man in einer Anwaltskanzlei auf zwei etwa gleichaltrige Damen, von der sich eine überlange Plastikfingernägel hat ankleben lassen, während die andere die Nägel dezent lasiert hat, würde niemand die mit den Plastiknägeln für die Anwältin und die andere für die Sekretärin halten.